Freak Classic. Die besten Freak-Radio-Sendungen zum Wiederhören. Freak, 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 Freak.
Für die heutige Sendung haben wir unser Archiv durchforstet. Sie hören nun eine Wiederholung aus dem Jahr 2005 mit dem Titel Kindereuthanasie.
Willkommen bei Freak Radio. Es begrüßt Sie Peter Steinkenner. Das Thema unserer heutigen Sendung handelt von einem der dunkelsten Kapitel der Menschheit im sogenannten Dritten Reich, Kindereuthanasie. So dunkel, dass es viele bisher übersehen haben. Frau Brigitte Riegele, verantwortlich für die Ausstellung über Kindereuthanasie im Wiener Stadtarchiv, führte mich durch die Räume im Wiener Gasometer, um mir einige Exponate zu zeigen, Krankenberichte vorzulesen und einzelne Schicksale zu beschreiben. Was heißt eigentlich Kindereuthanasie? Todkranke Kinder, die qualvoll leiden müssen, keine Chance auf Heilung haben und nur durch Sterbehilfe erlöst werden? Nein, dies wäre eine Verniedlichung. Es geht um Kinder, die nur noch als Ware behandelt wurden. Es geht um Kinder, die von den Nazis in Deutschland und in Österreich getötet wurden, weil sie nicht mehr als Menschen, sondern als lebensunwert betrachtet wurden. Mehrere hundert Kinder und Jugendliche wurden in einem eigenen Pavillon auf der Baumgartenhöhe, genannt am Spiegelgrund, getötet. Oder man ließ sie einfach sterben. Viele sind verhungert, viele wurden im Rahmen wissenschaftlicher Experimente getötet. Einer der Hauptverantwortlichen war Dr. Heinrich Groß, der noch lange bis in die 90er Jahre als Gerichtsgutachter und Sachverständiger für die Republik Österreich beschäftigt wurde. Noch viele Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg gab es Zwangssterilisation bei behinderten Menschen. Auch heute noch kann man von vielen Aussagen wie »Unterm Hitler hätte es das nicht geben« oder »Diese Krüppel haben es doch eh gut in ihren Heimern« hören. Diese Verbrechen, Euthanasie, Zwangssterilisation und vieles mehr, können nicht ungeschehen gemacht werden. Aber man kann und man muss darüber reden. Hören Sie nun das Interview mit Frau Brigitte Riegele.
Wir sind nun im Ausstellungsraum und Frau Riegele ist uns so freundlich und zeigt mir einige Bilder und beschreibt mir die Ausstellungsexponate.
Ja, wir haben aus den Krankenschichten die Fotos bearbeitet und zwar stellen wir in der Ausstellung nur die Köpfe der Kinder dar, weil wir eben die Selbstachtung der Kinder nicht ein zweites Mal schädigen wollen. Man erkennt aber auch allein an den Gesichtsausdrücken den seelischen Zustand und den Zustand der Kinder. Wir haben alle Fotos verwendet, die vorhanden waren, weil wir in der Ausstellung vor allem eben die Gesamtheit dieser Krankenschichten darstellen wollen und zeigen die Fülle, wie viele es waren. Es hat ein offizielles Begräbnis gegeben, da sind 3 Urnen bestattet worden. Und wir haben hier aber auch eben eine Darstellung der Gesamturnenanzahl, die sehr beeindruckend ist. Und erst wenn man die sieht, weiß man einfach, was für eine Masse an Kindern da gestorben ist und was für eine Masse an Kindern getötet wurde. Also es waren an die 800 Kinder, ein bisschen weniger, die in diesen Jahren 1940 bis 1945 am Spielgrund gestorben sind. Und von über 600 Kindern sind Teile entnommen worden und in Glasbehältern aufgehoben worden, eben für die weitere Forschung. Und da sieht man schon einfach, dass es auch ein Forschungsinteresse dahinter gestanden ist, dass es nicht nur rein diese Rassenideologie war, erbkrank oder nicht erbkrank, die offiziell immer genannt wurde, sondern dass auch einfach das medizinische Interesse der Ärzte dahinter gestanden ist, ihre Entscheidungen zu fällen, ob ein Kind getötet wird oder nicht, für die spätere Forschung. Und wir haben hier 4 Mittelvitrinen, da sind die Listen ausgestellt mit allen Namen der gestorbenen Kinder. Dabei sind eben auch Kinder, die 2 Tage später oder ein paar Tage später dann zu Hause gestorben sind, weil es hat auch Eltern gegeben, die ihre Kinder wieder zurückgenommen haben, herausgenommen haben. Das war uns auch wichtig, also es sind alle gestorbenen Kinder erfasst und das ist überhaupt einer der Punkte bei der Ausstellung, dass wir einmal zeigen möchten, dass es nicht so war, dass sich die Eltern nicht um die Kinder gekümmert haben. Es hat Besuche gegeben, es hat Eltern gegeben, die ihre Kinder herausnehmen wollten und nicht herausbekommen haben, dass von Seiten der Ärzte wirklich versucht wurde zu verhindern, dass die Kinder diese Kinderfachabteilung wieder verlassen. dass Ärzte abgestritten haben, dass wenn Kinder doch Urlaubstage zu Hause verbracht haben, dass sich diese Kinder dann zu Hause ganz anders verhalten haben, als in den ärztlichen Berichten dargestellt. Also das kann man anhand dieser Krankenschichten eindeutig zeigen.
Aber das sind nicht Herausgabekinder. Kann man sagen, das war jetzt, weil sie jetzt nicht wollten, dass jetzt irgendwie Beweise gefunden wurde, vielleicht von den Eltern so mit Handlungsspuren von Untersuchungen oder irgendwie andere Gründe hatte?
Man weiß nicht genau, was dahinter steckt. Man sieht nur in den Krankengeschichten, dass eben teilweise wirklich versucht wurde, eine Herausgabe an die Eltern zu verhindern. Es gibt auch Schriftwechseln mit einer Mutter zum Beispiel, die immer wieder versucht, ihr Kind nach Hause zu bekommen und es nicht bekommt. Auf dem Krankendeckel wurde das vermerkt, wenn das Kind nicht herausgegeben werden durfte. Was genau dahinter steckt, weiß ich nicht. Es sind so viele Unterlagen über diese Kinder vernichtet worden, dass es eben nur mehr diese Krankengeschichten gibt. Und vermutet wird natürlich ein medizinisches Interesse an den Kindern, weil es sind eben gerade auch Fälle, Kinderlähmung und so weiter, wo keine genetisches oder erbanlagenbedingtes Leiden vorhanden war und wo eindeutig die Ärzte die Kinder nicht herausgeben wollten. Was dazu kommt, ist, dass einige Kinder, die auf Urlaub waren, nicht mehr zurückgekehrt sind in die Kinderfachabteilung. Und ich nehme an, das war auch ein Grund, warum die Ärzte dann sehr strikt darauf geachtet haben, dass die Kinder nicht mehr nach Hause entlassen wurden. Ja, hier in der Vitrine behandeln wir auch die Nachgeschichte. Sie sehen hier Zeitungsausschnitte von den Volksgerichtsprozessen nach 1945. Der Dr. Illing, der Leiter der Abteilung, ist zum Tode verurteilt worden. Und die Frau Dr. Türk ist zu 10 Jahren verurteilt worden. Die Frau Dr. Hübsch ist freigesprochen worden. Und es hat auch noch die Frau Dr. Jockel gegeben, die auch dann gar nicht angeklagt wurde, weil sie in ihrer Darstellung gesagt hat, es war ein Missverständnis, dass sie überhaupt angeklagt wird. Wir haben hier aber zum Beispiel den Beweis, dass sie ist in einer Meldung, sie ist eine der unterschreibenden Ärzte bei einer der Meldungen nach Berlin. Das hat sie immer abgestritten, dass sie jemals so eine Meldung verfasst hat. Und das ist damals eben bei dem Gerichtsverfahren nicht weiter verfolgt worden. Und ihre Darstellung ist Glauben geschenkt worden. Dann haben wir noch den Fall Dr. Gross. Den kann man eben sehr gut jetzt durch die neue Literatur verfolgen in dem Buch vom Dr. Neugebauer und vom Herwig Tschech. Und dass eben jetzt erst in den 90er Jahren ein Verfahren wegen Mord vor Gericht eingeleitet wurde und dass dieses Verfahren jetzt eingestellt wurde. Der Dr. Gross war nach 1945 in Kriegsgefangenschaft, ist daher nicht gleich angeklagt worden mit den anderen Ärzten vom Spielgrund. Und wie er zurückgekommen ist, hat er sich versteckt gehalten, ist dann gefasst worden und ist dann eben dem Gericht überstellt worden. Und Ende der 40er Jahre war einfach schon dieser Umschwung in der Bevölkerung, in der Meinung auch der Politiker vergessen, vergeben, beschwichtigen.
Oder Anführungszeichen wichtigeren.
Richtig. Und Dr. Gross hat auch immer gesagt, er war nur ein kleiner Arzt und hat auch immer abgestritten, dass er beteiligt gewesen ist. Und wie gesagt,
Abteilungsleiter, kleiner Arzt.
Genau, ja. Also so steht es zumindest in den Akten, ich kann es nur sagen, in den Akten wird als Abteilungsleiter bezeichnet. Er hat sich damals sichtlich nicht dagegen gewehrt. Wir können nur auf die Akten zurückgreifen. Hier an der Wand hängt der Erlass des Reichsministeriums des Inneren vom Jahr 1940, wo angeführt wird, welche Kinder gemeldet werden müssen von Hebammen und von Ärzten. Und nicht nur, also es werden die Leiden angeführt, beginnt Idiotie und Mongolismus, also das ist jetzt sozusagen zitiert, was hier steht. Mikrozephalie, Hydrozephalus, Missbildung in jeder Art. Besonders Fehlen von Gliedmaßen, Spaltbildungen, Lähmungen und so weiter. Und das Markante an diesem Erlass ist einfach unten der letzte Absatz, wo steht, dass die Kinder eben in Anstalten öffentlicher Fürsorge überstellt werden sollen und dass sich die dadurch entstehenden Ausgaben reichlich lohnen werden, dabei eine Behebung des Schadens, und das wird jetzt und sei es auch nur in wenigen Fällen, wesentliche Ersparnisse an späteren Folgekosten zu erwarten sind. Und das ist dieses Zynische an dem Ganzen. Gemeint ist natürlich keine Behandlung, wie es den Eltern dargestellt wurde, sondern da geht es einfach um die Tötung der Kinder, dass dadurch dann Folgekosten gespart werden. Da steht so ein Glasbehälter. In diesen Glasbehältern wurden eben diese Teile von den Kindern aufbewahrt, bis eben vor 2 Jahren. Und wir haben hier einen Glasbehälter symbolisch hergestellt. Das war die Idee von Herrn Hofinger vom Otto-Wagner-Spital, der dort eben sich auch sehr mit dem Thema vor Ort beschäftigt. Und wir haben für jedes der Kinder einen Stein hineingelegt und oben aufschwimmt eine Kerze. Das heißt, es ist einfach eine symbolische Geste, und dass man sich vorstellen kann, wie diese Teile von den Kindern gelagert waren. Und in diesen Außenvitrinen haben wir 10 Kinder dargestellt. Man sieht die einzelnen Teile der Krankengeschichten, was diese Krankengeschichten enthalten. Also beginnend vom Foto über die Meldung an den Reichsausschuss, wo man eben diese Bemerkungen sieht, dass bei diesem Buben, der am Foto vollkommen gesund ausschaut und das eigentlich ein herziges Kind ist, hochgradiger Schwachsinn bei Vollzigeuner, geschrieben wird in der Meldung. Es geht auch einfach darum, wenn man sich die Sachen anschaut, sie widersprechen sich auch optisch hier in diesen Ausstellungsstücken. Und genau das war von uns geplant, dass man sich wirklich selbst ein Bild machen kann, wie mit diesen Kindern umgegangen wurde. Wir haben hier den Deckel einer Krankengeschichte. Da sieht man eben jeweils die Abteilung. Und die Kinder, bei denen Abteilung 15 oder 17 waren, das waren diese zwei Pavillons am Spiegelgrund, wo eben diese Kinderfachabteilung eingerichtet war. Wenn die Kinder mal in der Abteilung 15 waren, haben sie diese Abteilung nicht mehr verlassen. Also das war die Krankenabteilung, dahin sind die Kinder zum Sterben gekommen. Und da wird eben angekreuzt, ob eine Meldung ergangen ist, wann eine Meldung ergangen ist. Das heißt, an den Reichsausschuss, da weiß man dann einfach schon außen an der Aktengeschichte, eine kurze Geschichte über das Kind von seinem Verwaltungsablauf jetzt gesehen. Und man sieht auch, wann die Meldung war und die Kinder sind dann meistens 2 bis 3 Monate nach der Meldung gestorben. Dadurch ergibt sich auch der Zusammenhang, dass man weiß, diese Meldung, von der es ja keine Rückmeldung gibt, weil sie nicht erhalten, hat eine Konsequenz gehabt.
Man kann eigentlich sagen, es gibt ein Muster, also Meldung, kurz darauf folgend, tot.
Ja, richtig. Und manchmal ist eben der Zeitpunkt der Meldung bis zum Tod so kurz, dass keine Rückmeldung gekommen sein kann. Vor allem ab 1944. Also das ist eindeutig, dass die Ärzte dann schon sozusagen die Rückmeldung vorgegriffen haben. Hier ist der Fall von einem Mädchen, wo die Mutter nach dem Tod des Kindes an die Klinikleitung schreibt und eben ausdrückt, dass in ihrer Umgebung vermutet wird, dass das Kind vergiftet worden ist, weil sie schreibt da, ich muss jetzt doppelten Schmerz tragen, damit die Leute sagen, direkt ins Gesicht sagen, man hat sie vergiftet, sozusagen beseitigt. Es war klar, dass die Leute sehr wohl vermutet haben, dass in dieser Kinderfachabteilung im Spielgrund die Kinder getötet wurden. Das ist der Fall von einem taubstummen Buben. Da sieht man eben auch seine Zeichnungen, also 14 Tage später war er tot, nachdem er die Zeichnungen angefertigt hat. Und das ist das, wo ich gesagt habe, was mich dann persönlich sehr angesprochen hat. Weil einfach dieses Kind macht eine Zeichnung, zeichnet einen Zug, zeichnet einen Hampelmann mit einer Laterne und so weiter. Und 14 Tage später ist es tot, weil eben die Meldung nach Berlin gegangen ist und der Tod beschlossen worden war von dem Kind. Und das ist auch ein Fall, dass, wo das Kind einfach taubstumm war und dem Kind weiter nichts nachgewiesen werden konnte. Da steht auch beim psychischen Verhalten, während der körperlichen Untersuchung fällt das Kind nur durch seine Taubstummheit auf. Also es ist vollkommen unklar, warum dieses Kind dann nach Berlin gemeldet wurde. In der Meldung steht drinnen, keinerlei Arbeitseinsatzmöglichkeit zu erwarten. Das ist eigentlich der einzige Text, der in der Meldung steht und aufgrund dieser Meldung ist das Kind dann getötet worden.
Ja, gab es da in 30, 40 Jahren keine Behindertenheime, also so wie das Blindenheim, das Blindeninstitut jetzt in Wien? Oder auch, gab es nicht auch was für Hörgeschädigte?
Es gab Institute, sowohl für behinderte Kinder gab es, die nicht schulfähig waren, die man nicht in die Schule schicken könnte, als es gab auch Schulen. Einige der Kinder wurden auch aufgeteilt auf diese Schulen. Aber man hat das Gefühl, man weiß nicht, warum gewisse Kinder einfach behalten wurden in der Kinderfachabteilung. Also daher ist eben ein medizinisches Interesse an diesen Kindern anzunehmen, weil andere Kinder wurden nämlich an diese Schulen dann weiter verwiesen. Es ist kein Muster erkennbar, welche Kinder behalten wurden und welche Kinder dann eine körperbehinderte Schule an Heime weitergegeben wurden. Es hat auch nichts damit zu tun, ob Eltern vorhanden waren, sich ums Kind gekümmert haben oder nicht. Das war eigentlich unabhängig davon. Es muss irgendein anderes Kriterium gegeben haben. Dieses Kind, der Felix, ist ein Fall, ein Kind mit einer Kinderlähmung, wo die Mutter sehr entsetzt war, dass dieses Kind in diese Kinderfachabteilung gekommen ist, weil eigentlich war geplant gewesen, dass er in ein Erholungsheim kommt. Und von diesem Erholungsheim ist er aber in die Kinderfachabteilung überstellt worden. Und diese Mutter will dieses Kind unbedingt herausholen aus der Kinderfachabteilung und schreibt auch an die Kinderfachabteilung mehrere Male, schreibt auch, dass bei jedem Besuch das Kind weiter verfällt, dass ihm seine orthopädischen Schuhe weggenommen worden sind, dass es nur mehr im Bett liegt, dass es ein Kind war, das gerne geturnt hat und sehr lebhaft war und dass es jetzt nur mehr im Bett liegt und dass sich keiner um das Kind kümmert. Und sie weiß auch oder vermutet auch, dass mit behinderten Kindern umgegangen wird, weil sie schreibt, ja, zitiert, ich will mein Kind wieder haben, mein lebendes Kind. Und sie bittet auch, dass das Kind nicht irgendwohin ins Altreich geschickt wird. Auch hier wieder die Anspielung darauf, möglicherweise sieht sie da Parallelen zu Hartheim oder zu einem KZ, dass das Kind irgendwo hinkommt und dort getötet wird. Und sie will es unbedingt behalten. Und sie schreibt noch dazu, ihr Mann ist bei der SS, er ist sozusagen überzeugter Nationalsozialist und dass man das ihnen nicht antwortet. tun kann, weil ihr Kind ja nicht erbkrank ist. Aber es nützt alles nichts, das Kind wird gemeldet und das Kind wird getötet. Also da sieht man diese Entscheidungsmacht der Ärzte, die sich über alles hinwegsetzt. Die Ärzte bestimmen, wer da bleibt, wer nicht da bleibt, und auf Interventionen haben sie wenig reagiert.
Wodurch, zumindest mal die Rechtfertigung, wir haben nur Befehle befolgt, schon mal wegfällt.
Bei den Wiener Ärzten, es wird ja nie von der Tötung der Kinder gesprochen. Es gibt keinen offiziellen Erlass, der die Tötung der Kinder anordnet. Es gibt natürlich Dokumente, und wir wissen auch, dass die Ärzte in Berlin und in Brandenburg geschult wurden. Hat es dort auch eine Kinderfachabteilung gegeben, die Ärzte sind hinbestellt worden und sind dort geschult worden. Und der Reichsausschuss ist in der Reichskanzlei gesessen. Also es fällt auch das Argument weg, Hitler hat davon nichts gewusst und so weiter, weil es von ihm ausgegangen ist. Aber es sollte eben geheim gehalten werden, deswegen ist nie ein offizielles Dokument hinausgegangen. Das wirklich jetzt gesagt wird, die Kinder werden getötet. Also es ist schon geheim gehalten worden. Hier haben wir noch zwei Beispiele von Versuchskindern der Universitätskinderklinik, wo einfach der Arzt, der Dr. Türk, Kinder mit Typhusviren infiziert hat und dann schaut, wie diese Kinder reagieren im Gegensatz zu geimpften Kindern. Also das sind wirkliche Versuchskinder, die dann auf den Spielgrund gekommen sind und wo dann gebeten wurde, er schreibt einen richtigen Wunsch Zettel, was er gerne hätte für Untersuchungen vor und nach dem Tod des Kindes. Und in dem Fall sind das schon Kinder, muss man sagen, wo die Eltern weder davon verständigt wurden, noch haben sie es gewusst, weil das eine Kind ist zum Beispiel an die Kinderklinik gekommen, weil die Mutter eben wieder schwanger war und man gesagt hat, ja, sie kann sich nicht um ein behindertes Kind kümmern. Und den Müttern ist auch immer gesagt worden, sie müssen sich um die gesunden Kinder kümmern. Und es ist auch sehr viel Druck auf die Eltern ausgeübt worden, dass sie ihre Kinder an diese Kinderfachabteilungen geben. Erstens mit dem Argument, dem Kind wird geholfen. Zweitens mit dem Argument, die Mütter müssen sich um die gesunden Kinder kümmern. Oder den Müttern ist auch mit Arbeitseinsatz gedroht worden, wenn sie die Kinder nicht hergegeben haben. Diesen Fall gibt es eben auch. Und die Väter waren meistens im Krieg, die waren an der Front, waren bei der Wehrmacht. Das heißt, die Mütter waren eigentlich alleine mit den behinderten Kindern. Und es ist ein Sozialarbeiter zu den Familien gekommen und hat auch sozusagen Vorarbeit geleistet und die Mütter überredet, diese Kinder in die Kinderfachabteilung zu geben. Manche haben die Kinder gerne hergegeben. Das ist die andere Seite, die gibt es natürlich auch. Also es gibt einen Fall, wo ziemlich klar herauskommt, dass die Eltern sich erwarten, dass sie das Kind sozusagen abgeben und dann nie wieder was mit dem Kind zu tun haben. Hier ist das Bild von der Anna Hofer. Die Anna Hofer ist eben insofern ein spezieller Fall, weil von ihr der ganze Kopf aufbewahrt wurde und natürlich auch da beim Begräbnis keine Rede davon war, dass Teile zurückbehalten wurden. Und die Eltern sind ja nicht informiert worden, dass Teile von ihren Kindern entnommen werden. Die Kinder sind teilweise an Eltern zurückgestellt worden zu Begräbnis oder sie sind in der Nähe von der Baumgartenhöhe begraben worden. Also es gab die Möglichkeit, einen Zentralfriedhof, und einige wurden am Baumgartener Friedhof begraben. Also wo die Kinder begraben wurden, steht meistens im Totenbuch. Die Gräber sind großteils nicht mehr vorhanden, weil das eben Massengräber waren, die schon aufgelassen sind und man heute nicht mehr weiß, wo die genau gewesen sind. Aber bei der Anna Hofer sieht man eben, unten sieht man ein Schreiben aus dem histologischen Laboratorium mit einer Aktenzahl aus dem Jahr 56. Also diese Anna Hofer ist zum Beispiel vom Institut von Heinrich Gross weiterverwendet worden, also Gehirnteile von ihr zumindest, weil hier gibt es einen dazugehörigen Befund. Und auf dem Glas, wo dieser Kopf eingelegt war, stand ein Schild mit weitere Bearbeitung erfolgt später Dr. Gross. Also das ist eindeutig ein Zusammenhang mit ihm. Das ist eh schon wissenschaftlich nachgewiesen, dass diese Gehirnteile weiterverwendet wurden. Hier sieht man ganz kurz zur Geschichte von der Klinik. Diese Klinik, die Kinderfachabteilung, ist im Sommer 1940 eingerichtet worden. Und die letzten Kinder sind im Juni 1945 gestorben. Die Kinder sind später dann in andere Pavillons von der Baumgartner Höhe überstellt worden. Offiziell ist die Klinik erst rückwirkend im Jahr 1946 geschlossen worden. Und ja, da hier sehen Sie die offiziellen Dokumente der Einrichtung und der Schließung der Klinik. Und die Klinik war eben in zwei Pavillons, im Pavillon 15 und im Pavillon 17 der Baumgartenhöhe untergebracht. Und in diesen Pavillons waren vorher Frauen untergebracht. Und diese Frauen sind eben seit Juni 40 nach Hartheim deportiert worden, teilweise über Ips, teilweise direkt nach Hartheim und dort getötet worden. Und dadurch sind eben diese Pavillons frei geworden. Es sind die Pavillons, alle Pavillons auf der linken Seite, wenn man beim Haupteingang hineingeht, das war diese Frauenabteilung, und alle diese Pavillons sind eben entweder für dieses Erziehungsheim und für die Kinderfachabteilung verwendet worden. Also zuerst freigemacht worden und dann mit Kindern belegt worden.
Vor kurzem wurde bekannt, dass es in einem Archiv in Moskau weitere Beweise gibt, die die Schuld von Dr. Heinrich Gross bestätigen, der jetzt zwar rechtskräftig verurteilt ist, jedoch wegen seines Gesundheitszustandes seine Freiheitsstrafe vermutlich nie antreten braucht.